Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige sechste Sonntag nach Trinitatis ist traditionell, also immer der sechste Sonntag nach Trinitatis, der sogenannte Taufgedenksonntag, also der Sonntag, an dem wir in besonderer Weise an unsere Taufe bzw. an die Taufe, die Jesus ja gestiftet hat, erinnert werden sollen. Zu diesem Anlass wird uns heute ein Bibelabschnitt als Predigtext vorgelegt, dessen Kernwort uns das Geschehen der Taufe in ganz besonderer Weise verdeutlichen will und uns damit an die Bedeutung unserer eigenen Taufe erinnert. Wir hören einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 43, die Verse 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ja, Herr, nun lass uns dein Wort hören, so hören, wie du es uns in unser Leben hineinsprechen willst. Dass wir es annehmen, dass wir es aufnehmen, dass wir es wirken lassen, ja, und dass du uns verändern darfst durch dein Wort. Dass wir als erneuerte Menschen aus diesem Gottesdienst herausgehen, als Menschen, ja, die von dir angerührt, ja, und von dir auf den neuen Weg gebracht wurden. Herr Jesus, sei du jetzt auch bei mir, dass ich dein Wort so weitergebe, wie es dein Heiliger Geist mir sagt. Hab du Dank dafür, dass ich mich darauf verlassen darf. Amen. Liebe Gemeinde, Baptizatus sum, lateinisch, ich bin getauft, hat Martin Luther mit Kreide auf den Tisch geschrieben, wenn er sich in besonderen Situationen der Anfechtung befand. Warum hat er das getan? Weil er wusste, dass es Grund zur Furcht gab. Weil er aber auch wusste, was stärker ist als alle Furcht. Dass ich meinem Herrn gehöre, weil er mich zu seinem Eigentum gemacht hat, durch die Taufe. Das wurde uns allen bei unserer Taufe verbindlich zugesagt, sofern wir getauft sind, und es wird denen noch zugesagt werden, die sich taufen lassen. Und da geht es um nichts anderes als das, was Martin Luther erleben konnte. Auch wir leben in den unterschiedlichsten Ängsten. Auch wir haben das "Fürchte dich nicht" unseres Herrn bitter nötig. Wer von uns kennt keine Furcht, keine Angst, etwa vor schwerer Krankheit, vor wirtschaftlicher Not, vor Arbeitslosigkeit, vor Versagen bei der Prüfung, vor schweren Unfällen, vor der zunehmenden, ja, Umweltbelastung in unserer Welt, vor der Eskalation des Terrorismus und von Kriegen überall in der Welt, vor der Einsamkeit im Alter, vor hilfloser Gebrechlichkeit, vor Ärger und Streit in der Familie und in der Gemeinde, vor Auseinandersetzungen mit Nachbarn und Arbeitskollegen und Chefs, vor bösen Drohungen, vor Mobbing, vor scheinheiligem und schlechtem Gerede hinter meinem Rücken, das niemals greifbar ist, weil sich viele gerne daran beteiligen, aber niemand selbst betroffen sein will. Wir haben Angst davor, aufzufallen, aus der Reihe zu tanzen, gegen den Strom zu schwimmen. Unsere Ängste sind wirklich äußerst vielgestaltig. Sie machen uns mutlos und kraftlos. Ja, sie wirken, dass wir schließlich in der Gemeinde nicht mehr wirklich ganz mit dem Herzen bei der Sache sind. Und in unserem eigenen Leben auch nicht. Die Gegenstimme zu all unseren ausgesprochenen oder auch namenlosen Ängsten bildet der vorhin gehörte Predigttext. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auf all unsere ängstlichen Klagen, ausgesprochenen und unausgesprochenen Ängste hinein, in unsere Befürchtungen hinein, in die Welt unserer Lebensängste spricht hier nun die Stimme aus einer anderen Welt. Die Stimme Gottes mit ihrem Zuspruch, mit ihrem Trost und mit ihrer heilenden Begründung. Zunächst galt dieses Wort, das Gott durch seinen Propheten Jesaja ausrichten ließ, den Nachkommen des Erzvaters Jakob, dem Volk Israel. Dem Volk Israel in seiner schwersten Krise. Wenn wir heute auf Israel schauen, dann müssen wir sagen, wir sind von keinem Land so sehr informiert wie von Israel. In allen Nachrichtensendungen erfahren wir etwas über Israel. Aber obwohl Israel so bedrängt ist, so belastet ist von den Nachbarn, von Kriegsgeschrei und Vernichtungsgeschrei, es hat keine Zeit im Leben dieses Volkes gegeben, in dem es Israel wirtschaftlich, und ich sage jetzt auch mal von den Werten und von dem, was es hat und was es leben kann, so gut ging wie heute. Dieses Wort des Jesaja fällt in eine Zeit hinein, wird Israel in einer Zeit zugesprochen, in der es in seiner schwersten Krise war, nämlich in der babylonischen Gefangenschaft. Die Israeliten waren deportiert worden, weit in den Osten nach Babylonien. Sie waren Kriegsgefangene und Verschleppte, jedenfalls das, was noch übrig war von Israel. Viele waren getötet worden, verhungert. Ihre Heimat war verwüstet, die heilige Hauptstadt Jerusalem zerstört. Der Tempel, in dem doch Gott selbst seine Wohnung genommen hatte, war vernichtet. Kein Stein war auf dem anderen geblieben. Ja, die ganze weltliche und religiöse Existenz dieses Volkes, dass sich Gott auch am Anfang zu seinem Eigentum erwählt hatte, war ruiniert, stand vor dem Abgrund. Würde der Rest jetzt auch noch umkommen? Worauf sollte man jetzt noch hoffen? Was war jetzt noch zu erwarten? Und dennoch, auch und gerade in der Gefangenschaft, in der Hand weltlicher Mächte, im Anblick der totalen Niederlage, hatte Israel den Glauben der Väter nicht über Bord geworfen, sondern durch die Propheten immer wieder auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck gebracht. Ja, man kann wohl sagen, dass gerade das fürchterliche Desaster der babylonischen Gefangenschaft eine Neubesinnung auf die Wurzeln, auf die Grundlagen der eigenen Existenz und des Glaubens in Israel ausgelöst hat. Es ist so, dass in der babylonischen Gefangenschaft wahrscheinlich das entstanden ist in seiner Form, was wir heute das Alte Testament nennen. Nicht, dass die Schriften entstanden sind, die sind zum großen Teil schon viel älter. Aber diese Zusammenstellung, dass das alles Gottes Wort ist, Gottes Zusage, Gottes Liebe an sein Volk, Gottes Zuwendung an sein Volk, dass dieses Ganze als Gottes Wort verstanden wurde und erkannt wurde, das hat Israel dieser babylonischen Gefangenschaft zu verdanken. So finden wir zum Beispiel auch aus dieser Zeit ergreifende Klagelieder des Volkes in den Psalmen. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten, Psalm 137. Oder wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden, Psalm 126. Die Antwort Gottes durch den Mund des Propheten setzt in unserem Predigttext mit einem gewaltigen Anruf ein. Und nun spricht der Herr. Das klingt wie ein Fanfarenstoß. Da geschieht etwas. Der Todeszustand des Volkes hat ein Ende. Eine neue Stunde hat angeschlagen. Jetzt spricht der Herr. Und wenn der Herr spricht, dann geschieht etwas. Dann wird etwas geschaffen, dann wird etwas verändert. Dann wird etwas gestaltet oder umgestaltet. Nach all dem, was an Furchtbarem, was an Depressionen, was an Demütigendem, was an Ängsten, was an Entwurzelungen, was an Zerstörungen hinter den Israeliten liegt, spricht nun der Herr, der Schöpfer Jakobs. Er spricht selbst, persönlich. Jetzt spricht der, der dich aus dem Nichts geschaffen hat. Jetzt spricht der, der dich, Israel, erst geformt, gestaltet und gebildet hat. Den Israeliten und uns heute soll so deutlich gezeigt werden, diese Mitteilung erfolgt in letzter, absoluter Vollmacht. Gott selbst, der Schöpfer und Gestalter, macht jetzt eine letztverbindliche Aussage. Damals wie heute gibt es zwar viele, auch laute und bedrohliche Stimmen, aber sie klingen auf und verebben auch wieder. Ob das die Stimme eines Adolf Hitler war, der versucht hat, alle Juden auszurotten, die Stimme eines Saddam Hussein, der versucht hat, Israel zu bombardieren im Ersten Golfkrieg, dass die Stimme jetzt eines Ahmadinejad ist, der auch nur seine Jahre zu leben hat und dann auch vorbei sein wird. Sie alle haben es versucht und sie alle sind gescheitert und werden scheitern. Sie wollen uns beschlagnahmen und terrorisieren, aber sie alle vergehen auch wieder, denn es sind menschliche Stimmen. Sie mögen noch so mächtig sein als Politiker, aber es sind menschliche Stimmen. Jetzt hört die angefochtene Gemeinde dieses majestätische Wort: Fürchte dich nicht. Schau, was ich kann, der lebendige Gott, der dich geschaffen hat, Israel. Wir mögen wohl in vielerlei Hinsicht alle Ursache haben, uns zu fürchten, auch wenn wir nach Israel schauen. Und am meisten vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Aber dieses gewaltige Wort Gottes legt sich wie ein mächtiger Schutzwall vor all unsere Befürchtungen und nimmt ihnen die Macht. Dieser Zuspruch aus dem Munde Gottes gehört zu den in der Bibel häufigsten Sätzen. Über 100 Mal steht er in diesem Buch der Bücher. Fürchte dich nicht. Immer dann, wenn Gott sich seinem Geschöpf nähert, wenn die himmlische Welt in die irdische Welt hineinbricht, immer dann erklingt diese Stimme: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jetzt kommt der, der dich gemacht hat, der dich geschaffen hat. Jetzt redet der, der nur seinen Mund aufmachen muss, und dann geschieht es. Andere toben und wehren sich und führen Kriege und was weiß ich und gehen dann doch unter. Aber wenn ich rede, dann geschieht das. Diesen Zuspruch erfahren zum Beispiel die Hirten auf den Feldern vor Bethlehem, als ihnen der Engel die Geburt Jesu verkündigte. Jesus begegnet seinen Jüngern bei seinem Seewandel mit diesem Wort mitten im Sturm auf dem See Genezareth. Die Frauen am Grab werden mit diesem Wort von den Engeln und vom Auferstandenen angesprochen und später dann auch die Jünger, als Jesus in den verschlossenen Raum mitten unter sie trat, als der Auferstandene. Und zuletzt auch Johannes, der in der Offenbarung das Ende der Weltgeschichte schauen durfte: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jetzt rede ich, dein Schöpfer. Dieser so tröstende Zuspruch ist kein leeres Gerede. Es ist nicht einfach so eine Floskel: Ach, hab doch mal keine Angst, wird doch nicht so schlimm werden. Das ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich gemeint: Du brauchst keine Angst zu haben, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe das Sagen. Das Wort ist auf meiner Seite und mit dem Wort die Tat. Dieser Satz wird auch sofort begründet, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Du bist mein Eigentum. Und weil du mein Eigentum bist, lasse ich mir das von keiner Macht dieser Welt aus den Händen nehmen. Das galt für Israel damals, ob das die Ägypter, die Babylonier, die Assyrer, die Perser oder Griechen oder wer auch immer war. Ich lasse euch nicht los, denn ihr seid mein Eigentum. Und das gilt für dich und mich. Du bist Eigentum Gottes. Darum gibt es keine Macht der Welt, die Herrschaft über dich ausüben kann, wenn Gott das nicht will. Bei dem Wort Erlösung, ich habe dich erlöst, bei dem Wort Erlösung dachten damals der Prophet und das Volk Israel an das Lösegeld, das etwa von den Angehörigen zu bezahlen war, um einen total verschuldeten Menschen, der zum Leibeigenen eines Reichen geworden war, wieder loszukaufen. Das gab es ja damals, wenn jemand total überschuldet war, dann musste er sich selbst und manchmal auch seine Familie an den verkaufen, dem er dieses Geld schuldete, und es abarbeiten. Und wenn jemand dieses Lösegeld bezahlen konnte, dann kam dieses Wort zum Tragen. Erlöst. Gelöst werden von dieser Schuld. Gelöst werden von diesem Sklavendienst. Und hier heißt es nun, Gott selbst hat dein Lösegeld für dich bezahlt. Gott selbst sagt hier, ich habe dich losgekauft, ich habe dich gelöst. In dem vorhergehenden Kapitel 42 berichtet uns Jesaja über dieses Lösegeld, den Knecht Gottes, der die völlige Erlösung bringen wird. Erst die neutestamentliche Gemeinde hat das vollständig erkennen können, wer dieser Knecht Gottes ist, von dem hier die Rede ist. Damals haben sie es noch nicht gesehen, aber im Neuen Testament wussten sie es. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der sein teures Blut, der sein Leben gibt zu unser aller Erlösung. Gott verschenkt das Liebste, was er hat, um uns loszukaufen von unserem Schuldenberg, den wir selbst uns im Leben aufgetürmt haben, dessen Preis für uns unbezahlbar wäre. Es gäbe kein Lösegeld für uns, wenn Gott nicht selbst dieses Lösegeld bezahlt hätte, mit dem Leben seines Sohnes Jesus. Deshalb singen wir in der Passionszeit mit Recht über diesen Knecht Gottes als dem großen Schmerzensmann. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil. Diese Heilstat Gottes ist allein in seiner grenzenlosen Liebe begründet. Und damals gegen sein Volk Israel und heute und morgen auch gegen uns, die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Wegen der Aussage, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ist dieses Wort bei uns heute ja auch ein beliebter Tauftext. Gerade die zunehmende Anonymität, unter der viele Menschen heute leiden, steigert den Wunsch nach Persönlichkeit und Unverwechselbarkeit und Wiedererkennbarkeit. Dieses Wort weist uns hin auf unseren einmaligen Wert vor Gott, dem jeder Einzelne eigen ist. Und es weist uns auch hin auf das Besitzrecht Gottes an unserem Leben. Du gehörst mir. Der Mensch ist nicht selbst herrlich, auch wenn er es immer wieder sein möchte. Er möchte ja immer wieder selbst so ein kleiner Gott sein. Aber er ist selbst verantwortlich und dennoch ganz und gar Eigentum Gottes. Ob er das will oder nicht, er gehört Gott. Er ist nicht Spielball in der Hand der Mächtigen dieser Welt oder in der Hand der Massenmedien oder anderer irdischer oder unterirdischer Mächte, sondern der Mensch ist Eigentum dessen, von dem wir nach Martin Luther in seinem kleinen Katechismus bekennen, er hat mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene. Dieses Heilsgeschehen hat auch Bestand am Ende der Welt, am Ziel der Geschichte. Die Bewahrung der Gemeinde heute und in der Zukunft bringt Jesaja seinen Hörern in den Bildern und Farben ihrer geschichtlichen Vergangenheit nahe, indem er sie an den Auszug aus Ägypten, dem Land ihrer Knechtschaft, erinnerte. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Die Wasser des Roten Meeres durften Israel nicht überfluten. Die Regimenter Pharaos dagegen kamen alle darin um. Gott hat sein Volk hindurch gerettet. Durch das Rote Meer und dann durch die Wüste. In das gelobte Land. Es gehört zu der gnädigen Herablassung Gottes, dass er zu uns in der Sprache spricht, die wir verstehen können. In den Bildern, die sich unserer eigenen Lebenswirklichkeit nähern. Dieses Wort braucht nicht besonders für uns übersetzt zu werden. Das also sollst du klar wissen, der Schöpfergott, der dich geschaffen hat, dem du gehörst, ist auch dein Erlöser. Er ist zugleich der Herr der Geschichte, gegen allen Augenschein, aber für die Gläubigen erkennbar gestaltet er seine Heilsgeschichte in und durch das weltliche Geschehen. Das ist ein Wunder vor unseren Augen, was Gott an Israel getan hat, als dieser Staat im Jahr 1948 aus dem Nichts heraus entstanden ist. Ein paar tausend Juden haben damals den Staat Israel ausgerufen und einige 100 Millionen Araber haben am selben Tag Israel den Krieg erklärt und Israel überfallen, von Norden, von Osten, von Westen. Hier ist ja auch von den Himmelsrichtungen die Rede. Haben damals versucht, Israel platt zu machen. Und diese paar tausend Israeliten haben den anderen die Stirn geboten. Sie konnten Israel nicht überrennen, denn es war das Volk Gottes, das Gott an dieser Stelle haben wollte, dem Gott dieses Land gegeben hat. Davon sprechen auch die beiden nächsten Verse, 3 und 4. Noch heute, nach 3 bis 5 Jahrtausenden bewundern die Touristen die gewaltigen Bauwerke Ägyptens, die Pyramiden, die Sphinx, die mächtigen Tempel von Karnak. Wie gewaltig müssen sie erst damals auf die Menschen der Antike gewirkt haben. Und doch heißt es hier, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Ägypten, weg. Kusch und Seba an deiner Stadt, das ganze damalige Afrika. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, dich, das kleine Israel, ein Land, was so groß ist wie Hessen und etwa so viel Einwohner hat. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Menschen, und seien sie noch so mächtig wie der König von Babylon, ja, ganze Nationen werden verworfen um deiner Seele willen. Die haben nichts mehr zu sagen. Die werden platt gemacht einfach. Die verschwinden aus der Geschichte und du wirst herrlich erachtet werden, weil ich dich liebe, weil du mein Sohn bist, sagt Gott an anderer Stelle. In Kapitel 40, Vers 15 wird dieses geheimnisvolle Handeln Gottes noch unterstrichen, wo es heißt, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Nichts weggeweht vom Wind, vom Hauch der Geschichte. Uns vernunfttrainierten Menschen mag das unbegreiflich erscheinen. Aber so steht es hier. Und wir haben nicht das Recht, die Aussagen der Bibel, die großen Zusagen Gottes nach unserem eigenen Verstand zu beurteilen und wenn sie uns nicht passen, zu verurteilen. Wie kann Gott sich zu einem kleinen Volk wenden und die anderen dafür, ja, zum Preis geben, zur Bezahlung geben? Völker und Staaten haben schon ihren Stellenwert, aber die Weltpolitik Gottes, die hat Vorrang. Er macht die Weltpolitik. Und wenn du durch Wasser gehst, wenn du in große Not bist, dann schau doch auf dieses Israel. Schau doch, was Gott mit diesem Israel, mit diesem Volk, was er geliebt hat, getan hat. Wie er dieses Volk bewahrt hat, herausgerissen und herausgerettet hat. Das Volk der Erwählung hat Vorrang. Du hast Vorrang, weil Gott dich haben möchte als sein Kind. Der Bau seines Reiches geht vor. Die Erwählung ist in Gottes Ratschluss begründet. Es gibt nicht viele Stellen in der Bibel, in denen so eindeutig und klar das zum Ausdruck kommt, was wir Erwählung nennen. An eine kleine, armselige Gruppe Deportierter ergeht diese Zusage. Ihr gerade, ihr seid es, sind ein paar tausend Leute da in Babylonien. Ihr seid es, denen ich mich in Liebe zugewandt habe und ihr werdet sehen, was ich euch schenken werde. Ich, euer Schöpfer und Gestalter, ich, euer Erlöser und Erretter, habe euch als Werkzeug auserwählt, meinen Willen zu bekunden. Ihr seid mir lieb und wert, ich liebe euch. Das ist die Heilszusage Gottes an sein Volk damals und auch an sein Volk heute, also an dich und mich. Auch der zweite Teil unseres Textes, die Verse 5 bis 7. Auch da wird wieder eingeleitet mit dem getrostmachenden Zuspruch. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Und dann gebietet Gott den Mächtigen in Nord und Süd, in West und Ost, die verstreuten Glieder des auserwählten Volkes herauszugeben und in ihre Heimat zu entlassen. Die Völker möchten Israel platt machen, aber sie müssen Israel herausgeben. Sie müssen sie entlassen. Sie müssen zuschauen und sogar noch dazu beitragen, dass Israel von dem Herrn herrlich erachtet wird, dass es wächst. Gott holt sein Volk heim aus der Zerstreuung. Und dies soll nicht um seiner selbst willen geschehen, sondern, wie hier ausdrücklich mitgeteilt wird, zu Gottes Ehre. Alle und jeder, der nach seinem Namen genannt ist, der von ihm erschaffen und erlöst wurde, der von ihm erwählt und geheiligt wurde, sollen seiner Herrlichkeit dienen. Dazu sind die Auserwählten geschaffen und zubereitet und gemacht, wie es in Vers 7 heißt. Alle, die nach seinem Namen genannt sind, sind Geliebte Gottes. Und das gilt auch ganz konkret und jetzt für uns. Es gibt keine Macht der Welt, die dich gegen den Willen Gottes festhalten kann. Es gibt keine Schuld der Welt, die dich für immer niederdrückt. Es gibt keine Not der Welt, die dir für immer schaden kann. Es gibt keine Angst der Welt, die dich in der Furcht festhalten kann. Es gibt keine noch so hinterhältige Verführung und keine noch so teuflischen Druckmittel durch Menschen, die uns auf Dauer versklaven können. Gott sorgt dafür, um seiner Ehre willen, weil er der Herr ist, um seiner Ehre willen, die er letztgültig an der Erlösungstat seines Sohnes Jesus Christus für uns festgemacht hat, dass uns niemand und nichts in der Welt von ihm trennen kann, wenn wir das nur für unser Leben auch wollen, wenn wir nur seine Liebes- und Befreiungstat an uns geschehen lassen und ihm die Herrschaft in unserem Leben ganz überlassen, wenn wir nur bereit sind dazu zu sagen, auch in unserem Elend, auch in dem, wo du mich jetzt hinstellst, was ich im Moment nicht begreife und nicht kapiere und auch nicht so einfach annehmen möchte, auch da bist du mit deiner Vollmacht, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Macht und siehst mich und liebst mich. Vor allen Völkern, sage ich jetzt mal so einfach, ungeschützt. Du siehst mich in meinem Elend und du wirst mich da herausziehen und herausreißen, um deiner Liebe willen, um dieser Erlösung willen durch deinen Sohn Jesus Christus. Auch wenn ich die Herrlichkeit erst sehen werde, wenn dieses Leben hier zu Ende ist. Wenn ich das meinem Herrn zutraue, wenn ich ihn das tun lasse, auch gegen den Augenschein, auch gegen das momentane Geschehen und Ergehen, wie es damals beim Volk Israel war, die da zerstreut waren in der Gefangenschaft, von denen keiner nur die blankeste oder die einfachste Vorstellung von dem haben konnte, was später mit Israel noch geschehen sollte, an Schönem und an Positivem. Dann führt ein Weg aus aller Gefangenschaft und aus allen Gefangenschaften unter den Mächten dieser Welt in die Freiheit und aus der Niedrigkeit deiner gegenwärtigen Lebenssituation am Ende in die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ja das Ziel. Das ist ja unser gelobtes Land. Das ist das Land, was Gott uns in der Ewigkeit übermitteln will. Das ewige Leben, das Paradies. So realisiert sich die Verherrlichung Gottes auch in deinem Leben. Darum darfst du dieses frohmachende Wort aus unserem Predigtext in alle Tage und alle Lebenssituationen der beginnenden Woche, ja und dessen, was jetzt vor dir liegt, hineinnehmen und ihn ganz praktisch zu deinem Wochenspruch und Lebensspruch werden lassen, auch wenn er nicht dein Taufspruch ist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir und das bleibt so bis zu deinem letzten Atemzug und weit darüber hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.